Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 7, auf Augenhöhe.
Auch von mir wie immer ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und an dich, Nico.
Servus.
Ja, was ist das für eine enge Playdown-Serie gegen die Eispiraten bisher? Ist schon wirklich der Wahnsinn. Wir schauen natürlich heute auf die vergangenen Spiele, werfen aber natürlich auch den Blick auf die andere Playdown-Serie und auch ein bisschen auf die Playoffs. Aber ich würde sagen, bevor wir in die Spiele reinstarten, gibt es ja noch ein bisschen was zu feiern.
Ja, Nikola Gajowski nämlich, der nicht nur seinen 38. Geburtstag bei der Partie gestern gegen Grimmitschau feiern durfte, sondern der auch mit jetzt 500 Spielen für die Eisbären Regensburg einen richtig krassen Meilenstein erreicht hat. Vor ihm ja nur Günther Dörfler, eine EVR-Legende aus vergangenen Zeiten, 76 bis 92. Und Nikola Gajowski jetzt mit 500 Spielen seit 2015 für die Eisbären. Das ist schon alle Ehren wert, sowas finden wir heutzutage eher selten.
Ja, das sind schon wirklich beeindruckende Zahlen. Und wenn man sich ansieht, wie lange Gajo jetzt schon für die Eisbären spielt, dann ist auch das natürlich aller Ehren wert. Denn ich denke, jeder weiß, dass im Sport, gerade im Eishockey, meistens nur Einjahresverträge vergeben werden. Ich glaube, da darf man auch unserer Vereinsführung ein bisschen gratulieren, die es ja ursprünglich mal geschafft hat oder damit begonnen hat, den Spielern mehrjährige Verträge anzubieten. Und Gajo hat das immer dankend angenommen, so sage ich jetzt einfach mal. Und dementsprechend kommt dann natürlich so eine Zahl dann auch für unseren Eissportverein zustande und ja, kann man einfach nur den Hut davor ziehen. Für mich ganz klar einer fürs Hallendach.
Ja, absolut. Also egal, wann sein Karriereende kommen mag, das ist definitiv der nächste Kandidat fürs Trikot unterm Hallendach. Und genauso beeindruckend übrigens wie die 500 Spiele an sich sind auch meiner Meinung nach die 667 Scorerpunkte, die er in diesen 500 Spielen erreicht hat. Also das ist definitiv jemand, über den man auch in 30 Jahren noch sprechen wird, wenn man zurückblickt auf die EVR-Geschichte.
Der steht auf jeden Fall in einer Riege mit den ganz großen Namen und hat einfach den Verein in der Form wirklich geprägt, mitgeprägt. Und immer wenn man Gajo sieht, egal ob auf dem Eis oder neben dem Eis, er hat immer nur Gutes über Regensburg zu berichten. Ich glaube, ihm gefällt es hier auch wirklich gut. Seiner Frau gefällt es hier gut und sie sind hier einfach heimisch geworden. Und was soll man dazu sagen? Ja. Also mir gehen ein bisschen die Superlative aus, weil man muss so ehrlich sein, ist einfach eine prägende Figur im Regensburger Eishockey.
Absolut. Ja. Jetzt waren wir ja praktisch beim Sonntag mit seinem Geburtstag und seinem Meilenstein. Gehen wir vorher nochmal 2 Tage zurück auf vergangenen Freitag. Da war nämlich das dritte Aufeinandertreffen in der aktuellen Playdown-Serie mit den Eispiraten Grimmitschau. In Grimmitschau schauen wir uns doch mal dieses Spiel ein bisschen genauer an.
Ja, starten wir direkt rein. Weil es so schön war, war ich gleich nochmal im Sandpark letzten Freitag und es waren diesmal deutlich mehr Eisbärenfans vor Ort. Zumindest hat es so ausgesehen. Der Gästeblock war wirklich sehr gut gefüllt. Ich habe irgendwo gelesen, 250 Fans haben sich nach Grimmitschau verirrt. Ja. Also auch das wirklich Hut ab. Da sieht man, die Regensburger Fans stehen hinterm Club und ich glaube, jeder versucht einfach seinen Teil dazu beizutragen, dass wir die Liga halten können. Also Support wirklich überragend und so viel kann ich schon vorwegnehmen. Was heißt vorwegnehmen? Ich meine, jeder kennt natürlich schon die Ergebnisse, aber der Support für unser Team hat sich dann letztendlich auch ausgezahlt. Starten wir einfach mal mit der Analyse oder mit dem Überblick übers Spiel. Ersten Drittel passierte ehrlicherweise nicht so viel. Insgesamt gab es nur 3 Strafzeiten. Keine der Mannschaften konnte daraus Kapital schlagen. Das kennen wir ja aus dieser Serie jetzt schon ein bisschen, dass das Powerplay auf beiden Seiten noch ein bisschen hakt. Und so ging es dann mit einem 0-0 in die erste Drittelpause.
Übrigens war es das erste Drittel in der Serie, das 0:0 ausging. Sonst ist in jedem Drittel, das bisher, also mal von den Overtimes abgesehen, ist in jedem normalen Drittel der regulären Spielzeit wenigstens ein Tor gefallen. Nicht so am Freitag, aber wie du schon gesagt hast, ja, Gelegenheiten wären schon da gewesen mit den drei Strafen, aber es scheint in der Serie keinen wirklichen Powerplay-Künstler zu geben aus diesen beiden Mannschaften. Ne?
Ja.
Ja, schauen wir doch mal ins zweite Drittel gleich dann.
Ja, das zweite Drittel, da hat es bis zur 32. Minute gedauert, bis dann letztlich der erste Treffer durch Corey Trevino fiel. Hier sollte man auf jeden Fall auf die Entstehung blicken, weil die ist wirklich sehenswert gewesen. Man muss dazu sagen, Trevino musste zuvor für 2 Minuten auf die Strafbank und die Eispiraten haben da wirklich ein starkes Powerplay aufgezogen, haben die Eisbären im Drittel eingeschnürt. Aber genau in dem Moment, als Trevino von der Strafbank zurückkommt, hat Morley den Puck und erkennt wirklich perfekt die Situation und spielt eigentlich fast von unserer Grundlinie aus über das gesamte Feld zu Trevino. Ja, der läuft allein aufs Tor zu und lässt Schilling keine Chance und netzt dann zum 1:0 ein. Also insgesamt wirklich ein echt schönes Tor und 50% davon Minimum gehen definitiv auf David Morley.
Man muss dazu sagen, dass das vorher, obwohl es so ausgesehen hat, kein Powerplay für Krimitschau war, als Trevino auf die Strafbank musste. Es war 4 gegen 4. Und ich war nicht vor Ort, ich habe es mir auf Sportdeutschland TV angeschaut und ich dachte mir, okay, das ist ein Powerplay 4 gegen 4.
Also
Krimitschau war derart stark in dieser
ja,
Phase.
Ja, es bei sah den 4 tatsächlich, gegen 4. Tatsächlich sah es so ja, aus, ja, okay.
Definitiv. Also das war echt ziemlich stark, das muss man sagen. Und da war eine richtige Druckphase. Und wie du schon sagst, genau im richtigen Moment kam dann der Pass von Morley auf Trevino. Ja, inzwischen würde ich fast sagen, zumindest jetzt seit dieser Serie, so ein typischer Morley-Pass. Echt toll gemacht und Gott sei Dank dann auch gut verwandelt von Corey Trevino.
Ja, danach musste man erneut ein Powerplay der Krimitschau überstehen, was zum Glück ja auch gelang. Und in die Drangphase der Krimitschau fiel dann tatsächlich auch der zweite Treffer unserer Eisbären. Und ja, wer soll es anders sein als unser Playdown-Torjäger Pierre Preto. Und man kann eigentlich festhalten, Krimitschau macht das Spiel und wir die Tore. Also schon eine brutale Effizienz, die unsere Eisbären da an den Tag gelegt haben, die du aber, wir haben es ja auch in der letzten Folge schon mal thematisiert gehabt, die du einfach in so einer engen Serie brauchst.
Ja, klar, das auf jeden Fall. Trotzdem finde ich es schon gewissermaßen erwähnenswert, weil gerade wenn wir das zweite Drittel anschauen, Krimitschau hatte ein spielerisches Übergewicht, hatte auch das deutliche Chancenübergewicht mit 14:6 Schüssen, geriet aber dann 0:2 in Rückstand. Das ist extrem bitter und nicht nur der schlechten Chancenverwertung vielleicht von Krimitschau geschuldet, sondern auch einem wieder mal extrem starken Jonas Neff in dem Tor. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt nach dem zweiten Drittel hatten die Eisbären insgesamt erst 11 Schüsse auf das Tor von Oleg Schilin abgegeben und waren mit 2:0 in Führung. Das ist durchaus aller Ehren wert gewesen.
Kann man mal so machen.
Ja.
Ja, das dritte Drittel lief dann zunächst ein bisschen besser für Krimitschau. Die sind eigentlich da perfekt reingestartet und haben nach 1:35 den Anschlusstreffer erzielt. Und naja, man kann sich vorstellen, das gibt Rückenwind und Krimitschau hat dann noch mehr gedrückt. Also es war schon wirklich extrem, wie die teilweise die Eisbären eingeschnürt haben. Aber wir haben es gut verteidigt. Wie du gerade gesagt hast, ein starker Jonas Neffin brauchst du auch in solchen Situationen. Und genau in diese Druckphasen, die Krimitschau immer wieder aufgezogen hat, fiel dann eine Strafzeit und die konnten wir dann zum Glück zum 3:1 aus Eisbärensicht nutzen.
Ja, eine der wenigen Überzahlsituationen, die bisher in der Serie genutzt werden konnten. Man kann das schon vorwegnehmen, auch an dem Abend war es die einzige Überzahlsituation, die zu einem Tor geführt hat, auf beiden Seiten. Krimitschau hat sogar insgesamt 6 Powerplay-Situationen verstreichen lassen, ohne irgendwie da ein Tor zu erzielen. Und ja, in dem Moment aber Gott sei Dank, Sean Giles war der Glückliche, der den Puck da aufs Tor gebracht hat und ja, dann war er drin.
Du sagst es, und weil das noch nicht genug war, hat dann Chambry knapp 2 Minuten vor Schluss mit dem 4. Treffer dann schlussendlich den Deckel drauf gemacht. Freut mich auch für ihn persönlich, weil seit er jetzt wieder bei den Eisbären spielt, haut er sich natürlich jedes Spiel rein und ja, freut mich einfach für ihn.
Auch ein krasser Fehler in dem Moment im Aufbauspiel der Eispiraten, wodurch Chambry dann ja ein paar Meter vor dem Tor plötzlich völlig frei zum Schuss kam und das Ding einfach ja reingewuchtet hat.
Ja, aber muss natürlich auch erstmal reinhauen.
Ja, absolut, ja. Ja, am Ende dann eben der 4:1 Endstand, damit ja die Serie gedreht oder halt zumindest das Heimrecht sich geholt. Insgesamt, nur ganz kurz vielleicht die Statistiken, weil wir die Schüsse und so schon angesprochen haben, 36-19 Schüsse für Krimitschau. Also deutliches Übergewicht an Schüssen und ich glaube, man kann es so sagen, auch spielerisch waren die Eispiraten teilweise sogar deutlich überlegen. Bei den Bullies auch relativ große Überlegenheit mit 56%. Normalerweise sieht man da immer recht knapp eine 50-50-Geschichte. 56 sticht da schon fast ein bisschen raus. Aber eben auch 0 aus 6 Powerplay-Situationen. Das ist halt dann zu wenig zu Hause vor eigenem Publikum gegen so effiziente Eisbären, wie es jetzt am vergangenen Freitag der Fall war.
Ja, man muss aber fairerweise auch sagen, und das ist ein Punkt, der mich bei dem, wenn ich jetzt ein Fazit zum Spiel ziehen müsste, ein bisschen stört. Wir haben insgesamt meiner Meinung nach zu viele Strafzeiten gezogen. Wir haben es zwar alle gekillt, Krimitschau konnte ja da kein Kapital draus schlagen, glücklicherweise, aber das ist natürlich ein Thema, das darf dir eigentlich in so engen Partien nicht passieren.
Ja, das ist natürlich richtig. Sollte dir nicht passieren zumindest. In dem Fall kann man natürlich immer leicht behaupten, der Erfolg gibt dir recht, egal was passiert ist. Aber ja, ich sehe das auch so wie du. Das sollte man tunlichst vermeiden. Gerade weil man hat es vielleicht, wir wollen jetzt da nicht vorgreifen, aber man hat es dann am Sonntag schon gesehen, wenn du dann denkst, na okay, die bringen im Powerplay auch nichts rein, dann passiert es halt plötzlich. Und springen wir doch gleich mal zum Sonntag, zum Heimspiel.
Ja, du hast es gerade vorher schon gesagt, das Heimrecht haben wir wieder zurückgeholt und in der Serie mit 2:1 in Führung gegangen. Und eigentlich ist alles angerichtet, um die Serie daheim auszubauen und den Druck auf Krimitschau wirklich maximal zu erhöhen. Man muss dazu sagen, Jussi Torres ist natürlich auch ein Meister seines Fachs und hat sich nach den ersten 3 Spielen auch ein bisschen was überlegt und ist mit leicht veränderten Reihen in die Partie am Sonntag gegangen. Ich glaube, er wollte damit einfach auf die Niederlage am Freitag direkt reagieren und halt aus seiner Warte von außen natürlich neue Impulse setzen. Und ja, das sollte sich dann am Ende leider auch auszahlen. Im ersten Drittel war es erneut eine ausgeglichene Partie mit leichtem Übergewicht für die Eisbären aus meiner Sicht. Folgerichtig dann das 1:0 von Preto in der 19. Spielminute, aber ich glaube, so ein kurioses Tor, ja. Ich kann mich nicht erinnern, sowas schon mal in der Donauarena gesehen zu haben oder besser gesagt nicht gesehen zu haben, oder?
Das war eine ganz seltsame Situation, weil niemand hat das Tor gesehen. außer, ich bin mir nicht sicher, wer da beim Schiedsrichter war.
Ich glaube, es war Preto selber. Ja.
Ein einzelner Eisbärenspieler, also Preto offenbar, war beim Schiedsrichter und hat aber da auch nicht wild gestikuliert, sondern einfach ganz normal mit ihm gesprochen und so. Ich könnte mir vorstellen, so, ja, schaust du mal an. Der könnte echt drin gewesen sein. Und das Spiel wäre schon fast weitergegangen. Die Mannschaften waren schon am Bulli. Und dann hat der Hauptschiedsrichter doch noch dem anderen zugewunken, dass sie sich das vielleicht nochmal anschauen. Und es waren 4.500 Zuschauer in der Halle und keiner hat das Tor gesehen. Also ich habe zumindest keinen gesehen, der gejubelt hätte oder aufgesprungen wäre. Und ich muss sagen, selbst im Nachhinein habe ich mir die Highlights nochmal angeschaut, selbst in der Übertorkamera oder so war es ganz schlecht zu sehen.
War die Übertorkamera überhaupt in den Highlights? Ich glaube bin mir nicht sicher,
ob es aber, Übertor war oder
also hinterm Tor. Hintertorkamera, ja, das sieht man es, war ganz, ganz aber extrem schlecht, ja.
Spricht für die Schiedsrichter, die haben sich das alles ganz lang in Ruhe angeschaut. Ja, und irgendwie hat sich es angefühlt wie ein geschenktes Tor. Obwohl, man hat es dann schon gesehen, es war ein Tor, er war drin.
Ja.
Also ist nicht geschenkt natürlich, sondern selbst erzielt, aber hat sich halt so angefühlt, weil, ja, wie gesagt, hat keiner gesehen. Und auch sich keiner aufgeregt, auch nicht auf dem
Eis. Ja, auch die Spieler nicht. Ja, ja. Wie du sagst, hat eigentlich keiner eine Reaktion gezeigt und dementsprechend war das schon wirklich sehr kurios.
Wobei sich auch, das fand ich ganz interessant, die Proteste der Grimmitschauer Spieler nach dieser Entscheidung sehr in Grenzen gehalten haben. Also da hat es jetzt eigentlich auch nicht so ein richtiges Aufbäumen gegeben. Das ging eigentlich recht ruhig ab, muss ich sagen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, ich hätte da erwartet, dass, ich meine, die müssen ja davon ausgegangen sein, dass kein Tor war.
Klar, aber
das konnte man nicht sehen.
Ich meine, wenn der Schiedsrichter nach dem Videobeweis dann entscheidet, was sollen sie dann auch groß machen? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass da die Devise war, okay, auch wenn das jetzt irgendwie ein kurioses Gegentor war, wir verlieren jetzt nicht den Fokus, wir spielen jetzt einfach weiter. Gut.
Es gab dann noch zwei Strafen nach dem 1:0, die auch beide ungenutzt blieben und dann ging es ins zweite Drittel.
Ja, direkt nach Wiederbeginn des zweiten Drittels, dem jetzt mit dem Schuss von der Blauen. Preto screent sehr, sehr gut den Goalie und der Puck landet zum 2:0 im Netz.
Ja,
und richtig. Das war dann wirklich ein klares Tor. Leider haben die Eisbären dann versucht, zumindest hatte ich so das Gefühl, ein bisschen das Ergebnis verwalten zu wollen. Generell war es für mich auch ein Spiel, es lief offensiv nicht so gut wie in den Spielen zuvor. Wir haben viele Icings auch im ersten Drittel produziert. Das war irgendwie ungewöhnlich. Und ja, dann kam leider, was kommen musste. Und Grimmitschau hat den Anschlusstreffer erzielt in Person von Goldhelm Colin Smith. Hier muss man dazu sagen, Tippmann hat versucht, ihn zu verteidigen, geht dann auf den Boden. Er hat sich so ein bisschen selber aus dem Spiel genommen dadurch und Smith hatte eigentlich freie Schussbahn erst durch diese Aktion und ja, den Topscorer der Grimmitschauer darfst halt so frei einfach nicht vors Tor ziehen lassen.
Also, war natürlich dann nicht mehr zu verhindern, weil Tippmann, wie du schon so schön gesagt hast, weg war. Ja, genau. ist ein bisschen zu früh einfach, hat er sich da auf den Boden gelegt. Ja, mei, unglücklich, würde ich sagen.
Du entscheidest im Bruchteil einer Sekunde, ging halt schief, ärgerlich, aber sei es drum. Ja, kurz vor Drittelende dann Mackin mit dem 2:2 Ausgleich, diesmal im Powerplay.
Ja,
ist ja,
das, wie man was schon ich vorhin haben. Schon angesprochen habe,
richtig. Nicht die Spezialität beider Mannschaften, aber hier hat es dann endlich geklappt mit einem Powerplay-Treffer.
War aber auch, muss man jetzt echt sagen, ne? Das war stark.
War stark rausgespielt. Ja. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, das Grimmitschauer Powerplay, die ziehen es schon extrem gut auf. Die spielen die Pässe sehr schnell, sehr oft in einem Dreieck, um unsere Spieler rauszulocken. Ist mir auch im Spiel, also in Grimmitschau schon aufgefallen. Und ja, es fehlt halt der Torerfolg. Irgendwie.
Ja, wir haben es irgendwie immer geschafft, das dann doch wegzublocken. Oder natürlich Neffin auch mit starker Leistung gehalten. Aber ich habe schon immer den Eindruck gehabt, dass halt am Ende dieses Zwingende im Grimmitschauer Powerplay oftmals gefehlt hat. Und in dem Powerplay habe ich es aber zumindest gesehen und das hat danach zum Torerfolg geführt. Weil das war schon fast sehenswert aus neutraler Sicht jetzt, wenn man das betrachtet, wie die uns immer enger eingeschnürt haben und die Pässe sind gerade so geflutscht und immer perfekt auf die Kelle.
Genau, das ist genau der springende Punkt.
Einfach auch einen guten, extrem starken, gezielten Schuss über die Fanghand ins Tor.
Ja, und was man auch nicht vergessen darf, auch viel Verkehr vorm Tor. Gerade Lindberg macht das immer extrem gut. Am Rande der Legalität will ich es jetzt mal nennen. Aber ja, es funktioniert.
Ja, klar.
Und wie gesagt, in dem Fall dann der 2:2 Ausgleich. Ist natürlich doppelt bitter, denn kurz zuvor hatte Olle Liss eine wirklich 1000-prozentige Chance aufs 3:0. Also kurz vor dem Tor von Colin Smith. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Hätten wir das 3:0 da gemacht, dann wäre das Spiel anders gelaufen. Aber so war es halt nicht. Und dann gehst du mit dem Ausgleich ins letzte Drittel. Das begann dann für die Eisbären ähnlich perfekt wie das letzte Drittel am Freitag für Krimitschau. Wir haben kurz nach Wiederbeginn ein Tor erzielt, diesmal durch David Morley, der per Bauerntrick Oleg Schilin überwinden konnte. Und ja, war wirklich auch schön gemacht in meinen Augen. Morley reagiert da einfach am schnellsten und hat dann aber auch die technischen Fähigkeiten, dass er den Puck halt ums Tor rum in die Maschen lenkt. Ich glaube, dass auch nicht jeder Spieler den da noch so rumgebracht hätte.
Ja, es war einfach auch schnell geschalten. Vorher kam ja der Schuss von Preto, der hinterm Tor gelandet ist, und da war Morley und hat den dann einfach mit Geistesblitz schnell um den Pfosten gelenkt.
Ja, aber du musst trotzdem erstmal noch
vorne.
Ja, aber du musst trotzdem erstmal noch so rumkommen, gerade er, der ja nicht die größte Reichweite hat.
Ja, klar.
Aber war wirklich super gemacht, und Morley einer der Leistungsträger jetzt auch in den Playdowns, muss man ganz klar so sagen, aufsteigende Form, und deswegen freut es mich auch für ihn sehr, dass er da den 3:2 Führungstreffer markieren konnte.
Ja, und dann nahm das Spiel seine Wendung. kann ich nicht ganz nachvollziehen, was nach dem 3:2 dann genau passiert ist, weil für mich war in dem Moment klar, oder ich habe mir in dem Moment gedacht, das Spiel wird den gleichen Verlauf nehmen wie unser erstes Heimspiel, dass das 3:2 uns jetzt genug Auftrieb gibt, um das zweite Drittel vergessen zu machen und wir den Sack jetzt zumachen. Ne? Kam aber anders.
Kam leider anders, ja. Krimitschau hat wahrscheinlich durch den Ausgleich im zweiten Drittel ein bisschen Blut geleckt und in Person von Tim Lutz dann zunächst auf 3:3 ausgleichen können, 3 Minuten nach dem 3:2 Führungstreffer von Molly. Und nur 3 Minuten später dann tatsächlich sogar erstmalig in dieser Partie mit dem 4:3 die Führung erzielen können. Was soll man sagen? Also
ja, es war beides. Ich muss sagen, für Neffin unglücklich. Also nicht, dass er unglücklich agiert hätte, sondern für ihn undankbar.
Ja.
Weil beide Schüsse waren verdeckt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ganz blöd zu halten, kann eigentlich nichts machen. Plötzlich ist das Ding drin, er sieht nichts.
Ja, gerade das 3:3 für mich eigentlich ein absoluter Sonntagsschuss. Ja. Also der Spieler hat keine andere Möglichkeit, als den aufs Tor zu bringen, macht er natürlich gut, keine Frage, muss das mal in den Winkel schweißen, aber ist halt schon extrem bitter.
Ja, ungünstig aus unserer Sicht, aber für Krimitschau vielleicht da genau das, was ihnen in den vorherigen Spielen gefehlt hat. Sie haben ja viele Schüsse aufs Tor abgegeben und jetzt sind die Dinger halt auch mal reingefallen.
Ja.
Ohne Schuld von Neffin, finde ich. Also ich wüsste nicht, dass er an irgendeinem Tor hätte was machen können. Ist halt so. Da fallen die Dinger halt plötzlich rein. Und vielleicht, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, lieber in einem Spiel alle als
in jedem Spiel
auf die anderen Spiele. Vielleicht das nächste Mal das Schussglück dann schon wieder vorüber für die Gäste. Aber naja, zum Schluss hat man ja nochmal eine gute Phase. Schon recht früh, also überhaupt die letzten 5 Minuten fand ich dann ziemlich stark. Und dann hat Peter Flesch auch recht früh schon, zu Recht natürlich, Jonas Neffin zugunsten eines sechsten Spielers vom Eis genommen. War eine sehr gute Phase, finde ich. Im Gegensatz zu den vorherigen Überzahlsituationen sind wir da sehr schnell in die Aufstellung gekommen. 6 gegen 5 ist natürlich, was das angeht, auch immer ein bisschen schwieriger zu verteidigen für die andere Mannschaft, weil einfach viel mehr Spieler auf dem Eis sind als bei 5 gegen 4 oder so. Und ja, wir hatten ein paar sehr gute Gelegenheiten noch, aber Oleg Schilin, der meiner Meinung nach bisher in der Serie nicht unbedingt seine Hochzeit hatte, ist da jetzt richtig zu hoch vorm Auflauf.
Da ist er wirklich über sich hinausgewachsen, ja. Also der hat echt ein paar Saves ausgepackt. Da hast du schon gedacht, okay, wow.
Ja,
also warum hat er sich offensichtlich aufgehoben?
Da hätte man nur ein paar Minuten so spielen können und der wäre einfach nicht reingegangen, weil in dem Moment war es dann einfach nicht mehr möglich, den zu überwinden. Ne? Und das 3:5, 40 Sekunden vor Schluss als Empty Net Goal von Corey Mackin, ja, da hat er sich dann nur seinen Assist abgeholt, Oleg Schilin. das war dann irgendwie einfach auch typisch, dass das dann noch passiert. Das gehört dann dazu.
Das war ein bisschen bezeichnend.
Ich glaube, Krimitschau hat sich insgesamt in dieser extremen Druckphase zum Schluss nur zweimal befreien können und eins davon war dann das Empty Net Goal.
Genau, genau. Ja. Was soll man sagen?
Ist so.
Ja. Wir haben das Spiel leider verloren. Mein Fazit, ich habe es ja schon vorher erwähnt, die Eisbären meiner Meinung nach gerade im Heimspiel einfach ein bisschen zu fahrig agiert und nach vorne ungenau und einzig die Trevino-Reihe hat wirklich gewohnt, ordentlich Dampf gemacht. Und ich hätte mir schon von den anderen Reihen auch ein bisschen mehr Druck auf den Gegner erhofft. Also so wie es im ersten Heimspiel war, durch die Bank auch körperlich präsent gewesen. Ich fand, das war jetzt einfach in dem letzten Heimspiel jetzt irgendwie nicht so der Fall. Und ich glaube, deswegen war dann auch Krimitschau am Ende ja dann doch der verdiente Sieger. Ja,
absolut. Also die haben sich das erkämpft. Und da gibt es nichts dran zu mäkeln. Ist so, wir haben einfach zu schlecht gespielt jetzt in dem Heimspiel. Vielleicht dachte man sich nach dem Auswärtssieg, dass das jetzt ein bisschen lockerer geht oder vor allem auch nach der 2-0-Führung. Ich meine, ich muss auch ehrlich gestehen, selbst auch als Fan, ich habe mir schon gedacht, nach der 2-0-Führung dachte ich mir, okay, vor heimischem Publikum, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich glaube, das Ding fahren wir nach Hause jetzt. Ja, kam halt anders. Krimitschau ist definitiv auf Augenhöhe. Ich muss ehrlich sagen, jetzt nach 4 Spielen, ich sehe sie spielerisch auch stärker. Sie tun mehr fürs Spiel, auf jeden Fall. Das hat halt bei uns jetzt recht gut funktioniert, dass wir uns zurückziehen und dann so Nadelstiche setzen mit extrem guter Chancenverwertung. Das ist das, was bei Krimitschau bisher nicht so gut funktioniert hat, aber jetzt halt mal schon und jetzt steht 2-2 in der Serie und das zu Recht. Es ist eine ausgeglichene Serie und Krimitschau ist absolut mit uns auf einer Ebene als Team, muss man ehrlich sagen. Ja, im Nachgang vielleicht wird es zuletzt immer die Statistiken zum Spiel noch. Ausnahmsweise waren die Schüsse nämlich ziemlich gleich verteilt diesmal. 28-30 aus Eisbärensicht. Das war jetzt so nicht normal in der Serie bisher. Normalerweise hatte Krimitschau da deutlich mehr Schüsse abgegeben. Ansonsten, das war, was ich vorhin schon angesprochen habe mit der Bulli-Statistik, war jetzt auch wieder so 49,3% zu 50,7%. Also extrem ausgeglichen. Ja, und diesmal waren es halt wir, die kein Powerplay nutzen konnten, 0 aus 3. Und Krimitschau eben mit dem einen Powerplay-Treffer.
Was man positiv sehen sollte im Vergleich zum Spiel am Freitag, haben wir diesmal nur halb so viele Strafen gezogen. Die Strafzeiten waren generell gleich verteilt. Also auch da sieht man wieder, ja, war ein ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für Krimitschau.
Ich würde noch gern kurz auf was zu sprechen kommen, was du gerade angesprochen hast, nämlich David Morley, der in der Serie wirklich ein Top-Spieler ist und zwar nicht nur bei uns in der Serie, sondern jetzt auch Playdown-weit. 10 Punkte in 4 Spielen, das finde ich richtig stark. 2 Tore, 8 Assists und natürlich auch Pierre Preto, der wieder weiter getroffen hat, 7 Tore jetzt erzielt hat in den 4 Playdown-Spielen und damit mit großem Abstand auf Platz 1 der Torschützen in den Playdowns ist. Also es gibt schon Spieler, auf die wir uns momentan absolut verlassen können. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja, dass die aktuell 2. Reihe mit Wong, Liss und Chambry etwas mehr Effizienz bringt und ein bisschen mehr Druck aufbauen kann in den nächsten Spielen. Mal schauen.
Ja, aktuell ist auf jeden Fall die Reihe um Trevino, Preto und Morley zusammen mit einem überragenden Jonas Neff in unsere Lebensversicherung. Aber wie du schon gesagt hast, auch von der 2. Reihe, auch von der 3. Reihe darf ruhig ein bisschen mehr kommen. Aber vielleicht platzt ja der Knoten schon im nächsten Spiel.
Richtig, wer vielleicht weiß. Kommt ja da was. Ne? Ja, dann hat man unser Wochenende 2-2 jetzt. Es wird nicht einfacher. Im Gegenteil, jetzt ist aus der ursprünglichen Best-of-7-Serie eigentlich eine Best-of-3-Serie geworden. Und schon heute, also der Podcast kommt ja am Dienstag raus, am Abend das nächste Aufeinandertreffen in Krimitschau, dann mit Spiel 5. Ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen kann, muss ich ehrlich sagen.
Prognose, glaube ich, ist in dieser engen Serie extrem schwierig. Wie du sagst, kann alles passieren.
Es gibt da nicht diese Moment, also es gibt nicht diese Phase jetzt, wo ich sagen würde, ja, jetzt haben wir es geknackt oder andersrum.
Ich hätte diese Phase tatsächlich ein bisschen erwartet nach dem Freitagsspiel.
Ja.
Also jetzt nicht erst, nachdem wir da 2-0 am Sonntag in Führung lagen, sondern eigentlich schon vor Spielbeginn. Hat schon irgendwie im Gefühl, okay, ja genau, aber du hast ein Heimspiel, du hast jetzt endlich den Auswärtssieg geholt in Crimmitschau und das letzte Heimspiel davor war schon super und wir lassen uns das nicht mehr nehmen, die Serie kippt jetzt in unsere Richtung, ja.
Denkst also du? Die Eispiraten haben da ein ordentliches Wörtchen mitzureden, das war jetzt mit Sicherheit von uns, das würde ich jetzt sagen, einfach das schwächste Spiel in der Serie. Das Spiel am Sonntag, aber ich muss auch sagen, es bringt jetzt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, weil es hat Crimmitschau auch nicht gemacht. Gegenteil,
die Serie ist auch noch nicht vorbei.
Und sind wieder neu in das Spiel reingegangen und genauso musst du es auch machen. Jetzt hast du halt weniger Zeit zum Ausruhen, aber gut, das betrifft ja Crimmitschau auch. Und du musst halt jetzt irgendwie versuchen, das neu zu denken vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, mit der vorherigen Taktik, ich weiß nicht, ob es eine taktische Vorgabe war oder ob es sich aus dem Spielverlauf ergeben hat, dass du hinten drin stehst und diese langen Pässe nach vorne spielst. Keine Ahnung, ob das eigentlich so geplant ist. Es hat jedenfalls funktioniert, aber jetzt funktioniert es offenbar nicht mehr so gut. Vielleicht kann man sich was anderes überlegen und einfach aktive Akzente setzen, aktiver mitspielen und nicht nur hinten drin stehen und versuchen, alles wegzublocken. Das geht auf Dauer nicht gut, glaube ich. Also ich sehe das zumindest so.
Ich habe es ja auch schon gesagt, die ich nicht so gut finde. Also dieses Verwalten und auf Nadelstiche setzen, ja, kann funktionieren, aber der Gegner kann sich darauf natürlich auch einstellen und Crimmitschau hat es wohl geschafft, sich darauf ein Stück weit einzustellen und mei.
Ja, vielleicht war es jetzt auch nur eine Eintagsfliege von Crimmitschau. Schauen wir mal.
Wer zu wünschen, aber ich würde einfach sagen, abhaken und heute Abend geht es weiter und da holen wir uns den nächsten Sieg.
Jawohl, so schaut es aus. Ja, dann haben wir unsere Spiele durch. Ich habe es ja schon angedeutet, es gibt eine andere Playdown-Runde. Selb gegen Kaufbeuren oder Kaufbeuren gegen Selb. Und da macht Selb gerade, ich möchte sagen, Selb-Sachen.
Das hast du schon gesagt.
Das ist so, die sind ja jetzt, ich glaube, das vierte Mal in Folge in den Playdowns und die können das einfach. Im ersten Spiel sind ja noch total unter die Räder gekommen in Kaufbeuren, dann zu Hause aber recht eindrucksvoll zurückgekommen und ja, jetzt haben die das Ding nicht nur gedreht, sondern haben jetzt einen Matchpuck am heutigen Abend.
Völlig verrückt aus meiner Sicht. Selb führt in der Serie wirklich überraschend mit 3-1, also was heißt überraschend? Nein, das wird jetzt den selber natürlich auch nicht gerecht. Man möge mir das verzeihen. Aber
etwas überraschend finde ich es schon. Also ich habe Kaufbeuren als das stärkere Team eingeschätzt.
Ja, hätte ich nämlich vor der Serie auch definitiv so unterschrieben. Ja, und wie du sagst, jetzt haben sie Matchbooks, jetzt können sie erneut den Klassenerhalt sicher machen. Ja,
also irgendwie haben die das Spiel, das Kaufbeuren-Spiel geknackt. Kaufbeuren hat jetzt in den letzten beiden Spielen zusammen nur ein Tor erzielen können. Und ich denke, das wird sicherlich schwierig für Kaufbeuren, jetzt das Ding noch zu drehen. Also Kaufbeuren, man muss dazu sagen, muss jetzt ja nicht 3 Spiele gewinnen. Die brauchen keine 4 Siege, sondern nur 3. Das heißt also, 2 Siege von Kaufbeuren würden jetzt schon reichen. Also Kaufbeuren kann die Serie mit 3-3 gewinnen.
Aber die Siege musst du halt auch erstmal erzielen. Musst du holen. Und du hast halt jetzt den Druck.
Ja, und du darfst nicht mehr verlieren. Wenn du nur ein Tor erzielt hast gegen Selb, also nichts gegen Selb, aber das ist nun mal so, dass Selb der Tabellenletzte ist. Du bist als Kaufbeuren mit ganz anderen Zielen in die Saison gegangen und kurz vor Ende der Hauptrunde in die Playdowns reingerutscht, was ja meistens wirklich ungünstig ist, weil du mit dem Kopf eigentlich woanders bist als in den Playdowns. Und Selb konnte sich halt vorbereiten, zumindest halt mental natürlich. Aber du gehst halt als Elfter gegen den 14. rein und hast dann in 2 Spielen nur ein erzieltes Tor. Das ist zu wenig. Also wirst du es dann nicht schaffen. Aber gut, die Serie hat ja auch Überraschungen bereit gehalten schon. 7-2 im ersten Spiel. jetzt das letzte Spiel, da hat 1-0 gewonnen. Also es kann natürlich ganz anders wieder weitergehen.
Völlig verrückt.
Ja, und dann haben wir noch natürlich auch die Playoffs, wo jetzt auch schon ja, ein paar Überraschungen dabei waren und auch wieder ein paar Sachen, die man wirklich, glaube ich, so erwarten konnte.
Ja, da würde ich sagen, schauen wir jetzt in Anbetracht der Zeit, wir wollen es ja jetzt in den Playdowns auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, schauen wir einfach nur kurz auf die vier Serien. Da hätten wir zum einen Kassel gegen Freiburg. Kassel führt da in der Serie mit 3-0. Die Ergebnisse waren bisher zwar relativ knapp, besonders Spiel 1, aber insgesamt meiner Meinung nach wenig überraschend. Die Huskies werden ihrer Favoritenrolle gerecht und wenn ich eine Prognose abgeben müsste, dann würde ich sagen, die sweepen Freiburg.
Ja, ich glaube, das ist heute zu Ende, die Serie, glaube ich auch.
Ja. Dann haben wir ja noch einen weiteren aufstiegsambitionierten Verein mit den Dresdner Eislöwen. Die spielen gegen die Star Bulls Rosenheim und hier führt der Favorit ebenfalls mit 3-0 in der Serie. Auch da sehe ich Dresden imstande, dass sie in der nächsten Partie heute Abend den Deckel drauf machen und ja, eine Runde weiterziehen.
Die Serie finde ich persönlich, zumindest mit dem jetzigen Stand, finde ich schon überraschend. Erstens habe ich Rosenheim durchaus zugetraut, da eine Rolle zu spielen und Dresden hatte zum Ende der Hauptrunde eine total schlechte Phase und da einfach sich dann wieder rauszuholen
also
und
aus dem Nichts.
Einfach jetzt da das Ding vielleicht mit 4-0 durchzuziehen, das finde ich höchst respektabel, aber ich glaube, die Serie ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, das könnte noch mal knapp werden.
Okay, ja, wir werden es sehen.
Schauen wir mal.
Ja, dann haben wir noch Ravensburg gegen Landshut. Landshut in Spiel 1, gleich mal mit einem Auswärtssieg und der Serienführung. Und die konnten sie dann sogar mit einem 5-4 Heimsieg ausbauen. Ravensburg aber jetzt in Spiel 3 mit einem Sieg nach Overtime und damit dem Anschluss in der Serie. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß drum herum reden. Das ist wahrscheinlich die engste aller vier Serien. Mit zwei, ja, würde ich sagen, auf Augenhöhe agierenden Mannschaften.
Definitiv.
Und ich tippe jetzt einfach mal, dass das über mindestens 6 Spiele geht.
Ja, das denke ich auch. Ist ein bisschen ähnlich, glaube ich, von den beiden Mannschaften wie bei unserem Grimmitschau.
Ja, genau. Ja.
Einfach so auf Augenhöhe, da kann noch alles passieren. Ich glaube auch, also ich könnte mir sogar Spiel 7 vorstellen. Schauen wir mal.
Ja, und die letzte Playoff-Paarung sind die Griffe Pinguine gegen die Blue Devils aus Weiden. Überraschung in Spiel 1, Weiden besiegt Krefeld in deren Stadion klar mit 1-5. Das war irgendwie ja, sinnbildlich für die ganze Weidener Saison, dass sie natürlich da gleich im ersten Spiel, in der ersten Playoff-Teilnahme, den eigentlichen Favoriten Krefeld aus deren eigener Halle schießen. Ja, also irgendwie verrückt, aber passt ein bisschen zur Weidener Saison. Ja, Spiel 2 dann ging denkbar knapp an Krefeld. Der Siegtreffer fiel erst ein paar Sekunden vor Schluss, als Weiden am Ende noch eine Strafe gezogen hat. Ich glaube, es waren noch 30 Sekunden zu spielen oder so.
Ich glaube, die Strafe war zu viele Spieler auf dem Eis.
Was also halt doppelt bitter ist.
Bitter irgendwie, ja.
Ja. In Spiel 3 ging aber dann sehr klar mit 7-1.
7-1, ja.
An Krefeld.
Ja. Wobei ich gelesen habe, dass das Ergebnis zu hoch war. Also ich hab's nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe halt mitbekommen, zwar klar auf Krefelder Seite natürlich, aber deutlich zu hoch oder überhaupt halt zu hoch.
Gut, die Höhe spielt ja zum Glück in diesen Spielen keine Rolle.
Gerade in den Playoffs ist das dann egal.
Ja, da ist für mich so eine Serie, ich weiß es nicht. Also Weiden ist irgendwie immer für eine Überraschung gut. Ich glaube, am Ende wird sich schon Krefeld durchsetzen, weil sie einfach, glaube ich, ausgeglichener besetzt sind. Und ich so das Gefühl habe, Weiden lässt jetzt am Ende einfach ein bisschen Körner, was ja völlig verständlich ist nach so einer starken Saison. Und ja, deswegen glaube ich, wird sich auch da der Aufstiegsaspirant durchsetzen.
Das denke ich auch. Und wenn wir mal nur annehmen, dass unsere Prognosen zutreffen und dann noch dazu auch Landshut sich eventuell in deren Serie durchsetzen würde,
Dann sieht es schlecht aus für Düsseldorf.
Richtig, dann könnten wir ein Halbfinale haben, das für Düsseldorf bereits alles entscheidet. Also jetzt mal Lizenzerteilung und so weiter außen vor gelassen, rein sportlich gesehen. Das wäre eine extrem frühe Entscheidung. Das wäre für Düsseldorf natürlich, unter diesen Umständen dann noch die beste Variante, wenn man schon weiß, man muss absteigen, dann wenigstens möglichst früh Bescheid zu wissen. Weil, was man da so gehört hat, die hatten ja irgendwie oder haben keinen einzigen Spieler für die DL2 unter Vertrag. Alle Verträge gelten nur für die DL.
Okay.
Da sollte man dann anfangen, einen Kader zusammenzubasteln.
Wäre zumindest nicht schlecht, ja, wenn du nächste Saison wieder Eishockey.
Aber schauen wir mal, wie lange es noch geht. Gerade wie gesagt, Ravensburg, Landshut, glaube ich, kann sich noch lange hinziehen. Und Ravensburg ist ja immer, gerade mit dem Leistungshoch, das sie zum Schluss der Hauptrunde hatten, immer gut für eine Überraschung.
Ja, genau. Oder um den anderen vielleicht ein bisschen in die Partie zu fahren. Ja. Ja, wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Und im Sinne des Sports, im Sinne des Auf- und Abstiegs, glaube ich, ist es nicht verkehrt, wenn sie jetzt auch die Teams durchsetzen, die dann am Ende auch für die DEL gemeldet haben.
Ja, absolut sicher.
Ich glaube, das
mal abgesehen wünscht davon, sich dass Düsseldorf absolut die Bereicherung für die DL2
wäre. Ganz klar, aber ich glaube, das wünscht sich jeder Eishockey-Fan, dass es am Ende dann auch eine Mannschaft schafft, die dann auch hoch kann und darf.
Ja.
Zumindest aus sportlicher Sicht.
Ja.
Ja.
Sind wir schon durch.
Schöne Zusammenfassung, schöner Schluss. Ziehen wir es gar nicht unnötig in die Länge. Was bleibt zu sagen? Wir haben aktuell eine 2-2-Serie. Für uns ist weiterhin alles drin. Und ich würde sagen, schauen wir einfach, was unsere Eisbären heute Abend veranstalten. Und ja.
Und am kommenden Wochenende. Die Serie wird definitiv zu Ende sein, wenn die nächste Podcast-Folge erscheint.
Das stimmt.
Ja, dann wissen wir mehr.
Ja, dann schauen wir mal und hoffentlich haben wir dann Positives zu berichten.
Ja, hoffe ich sehr. Gut.
In diesem Sinne.
Bis nächste Woche.
Macht's es gut.
Servus.
Servus. Ciao.